Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnenstark. Ich habe heute den Felix dabei. Und jetzt muss ich wieder auf Deutsch switchen, bevor es richtig unangenehm wird. Felix Kade, seines Zeichens Trainer, angehender Heilpraktiker und natürlich ganz wichtig angehender Sachse. Ne? Deswegen war das gerade die spontane Interpretation eines sächsischen Intros. Wir haben heute die Freude, über ein Thema zu sprechen, was sehr polarisiert unter Umständen, wo sich auch mit Sicherheit einige Leute dran anstoßen werden. Andere werden es gar nicht kennen. Aber was ich sehr, sehr spannend finde und da auch in den letzten Jahren auch immer mehr, auch vor allem durch euren Podcast immer wieder was dazugelernt habe. Und zwar ist das Thema der Neuroathletik oder neurozentriertes Training. Mhm. Was ja super, super fancy klingt, wo man alles Mögliche sieht von Leuten, die mit Sehhundgeräuschen auf Bällen jonglierend Stifte durch die Gegend tragen und dabei eine Augenklappe tragen und am Ende dann ihr Autismus geheilt wird, bis hin zu sinnvollen Anwendungsgebieten, die in der Neuroreha ja durchaus auch Anwendung finden können, wenn man denn das Ganze besser versteht. Aber da gibt es viel Kritik, viel außenrum. Und das wollen wir heute so ein bisschen versuchen, auseinander zu friemeln. Deswegen sage ich an der Stelle erstmal vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, mein lieber Felix. Schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, ist ein schönes Thema, über das man mal philosophieren kann und auch so ein paar Prinzipien, wie man generell an Wissen oder Inhalte herangeht, mal demonstrativ zeigen kann, wie man einen sinnvollen Umgang mit Inhalten findet und nicht direkt irgendwie alles verteufelt oder auch in den Himmel jubelt. Ich war auf beiden Enden des Extrems, was das Thema angeht, deswegen freue mich drauf, wird lustig.
Sehr gut. Genau, mir ist es eben auch ganz wichtig gewesen, dass ich mich da mit jemandem hinsetze, der das Ganze auch so ein bisschen durchlaufen hat. Anderer Kollege, mit dem ich eigentlich auch gerne noch zusätzlich darüber gesprochen hätte, wäre der Gino gewesen. Gino hat ja auch früher sich viel damit auseinandergesetzt und hat sich dann aber sehr, sehr stark davon distanziert. Deswegen hat er da auch nicht mehr so das Interesse gehabt, darüber zu sprechen, was ich vollkommen respektiere und was dann auch vollkommen in Ordnung ist. Aber eben, dass wir, ich habe das jetzt natürlich im Intro schon sehr, sehr, sehr polemisch angerissen und hab mich so, schon so ein bisschen darüber lustig gemacht, aber das soll gar nicht der Hauptkern sein, sondern eigentlich möchte ich, dass wir uns damit so ein bisschen kritisch auseinandersetzen, aber eben halt jetzt nicht einfach nur dumm draufhauen, weil das kann jeder. Und so wie ich ja von dir eben auch weiß, gibt es ja durchaus Anwendungsgebiete, die du auch immer noch weiterhin nutzt, auch wenn du dich ja definitiv nicht als Neuroathletiktrainer bezeichnest. Aber auf die Punkte wollen wir eben auch noch zu sprechen kommen. Und natürlich auch, wo das vielleicht, also so eine generell, so ein Neuro-Reha, wo solche Sachen eben vielleicht auch Anwendung finden können in Richtung von Patella- oder Achillessehnenschmerzen, vielleicht in Kombination oder vielleicht auch gar nicht, aber dass wir da vielleicht auch noch mal so ein bisschen hinkommen. Deswegen magst du uns mal ganz kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist, wann das irgendwie bei dir auch Thema war und was es überhaupt mit neurozentriertem Training oder Neuroathletik so ein bisschen auf sich hat.
Also ich bin das erste Mal 2016 damit in Kontakt gekommen. 2016, 2017 war das, fast 10 Jahre. Da war Lars Lienhardt gerade so im Kommen, der hat sein erstes Buch geschrieben. Es war wirklich ganz schlecht geschrieben, ganz schlechte Struktur, aber wir waren halt jung, hatten eigentlich eher so Bock auf Krafttraining und Powerlifting. Und wenn du halt von Tuten und Blasen nach keine Ahnung was, findest du erstmal alles irgendwie geil. Ich fand auch Jahre zuvor, fand ich Faszientraining super spannend und gefühlt wie jeder, wo der Hype neu aufkam. Und natürlich hast du dir erstmal alles reingezogen, was es dazu gibt. Und 2017 dann noch das erste Mal auf einer Fortbildung gewesen, wo das mit Thema war. Das war jetzt nicht nur so neurozentriertes Training damals, aber es ging so in Richtung Powerlifting, wie man das dann nutzen könnte. Was ja schon irgendwie spannend ist, wenn man denkt so, hey, ich mache ein paar Augendrills und dann kann ich meine Leistung steigern. Aber das Ganze hat auch unreflektiert einfach übernommen und gedacht so, yo, das ist ja das nächste Ding, das müssen wir voll reinziehen und ich konnte mir die 12 Hirnnerven nie merken. Ich konnte mir auch nie merken, welcher Vision Drill denn welches Hirnarea aktiviert. Hätte ich heute noch nicht, gar keine Ahnung von.
Einfach alle machen.
Habe ich auch jetzt die Tage wieder mit jemandem Instagram diskutiert. So, ich kann dir die Wirkmechanismus nicht sagen, keine Ahnung. wirklich, ich weiß es nicht. Gibt es tausend Theorien, die da wirken können? Ich weiß es heute noch nicht. Und fand es halt super interessant.
Bei wem war die damals, die Fortbildung?
Damals bei Daniel Ebert. Der hat das viel mit in seinen Systemen eingebaut. Der war so dicke mit Lars Lienhardt gewesen. Und der hat dann super viel, das ist dann auch stark in diese Richtung abgedriftet. Alles war nur noch so Vision Drills und Vestibular Drills und ein bisschen Sensorische und dies und das. Und alles war geil, aber wenn man es halt lang genug macht, klar hast du erstmal irgendwie einen Effekt und keiner konnte sagen, warum das funktioniert. Aber irgendwie hast du ja einen Effekt gemerkt, aber es war halt nie nachhaltig. Das ist halt so das Ding, was mir am Ende aufgefallen ist, dass es nicht so nachhaltig war, wenn man jetzt keine neurologischen Probleme hat. Und ein Kollege von damals, der war noch an der Uni in Leipzig tätig und es gibt dort in diesem Sportbereich so einen krassen Neurowissenschaftler, der sich echt viel damit beschäftigt und der ist dann auch in diesem Buch von Lars Lienhardt und Till so, oh ja, guck mal, total spannend und was ist denn Ihre Meinung dazu? Und ich weiß auch, wie er erzählt hat, dass der Professor sich dieses Buch angeschaut hat, hat ein bisschen durchgeblättert und einfach nur gesagt hat, das ist Schwachsinn, das ist viel zu einfach gedacht. Und das ist ja auch das, was viele Wissenschaftler, die lange in diesem Bereich tätig sind, sagen so, hey, wie diese Mechanismen erklärt werden, ist viel zu einfach. Wir können das gar nicht so sagen, weil wir gar nicht wissen, ob es genauso funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es ja dann diese Praktiker, die halt super viel einfach damit arbeiten und versuchen, es einfach zu machen und auch für die Praxis anwendbar. So ist wie Daniel Müller, der da auch gerade eine Doktorarbeit zu Vision Drills in Spielsportarten schreibt. Oder wie Dr. Kopp, der da ja so Vorreiter ist, was das ganze Thema Neuroathletik angeht. Und es lässt sich ja auch letztlich nicht wegargumentieren, dass es Anwendungsbereiche gibt, die sinnvoll sind und dass das auch irgendwie funktioniert. Aber man muss halt, das ist so meine Meinung dazu, irgendwie auch schauen, wann macht es denn Sinn und wann macht es keinen Sinn. Und ich bin dann so gegen 2019, 2020 mehr so in diese evidenzbasierte Richtung gekommen, hatte da mit einem Kollegen zu der Zeit sehr viel Kontakt, wo wir uns darüber ausgetauscht haben. Ich war zwar noch überzeugt davon, habe auch mein erstes richtiges Trainingsprogramm damit noch gemacht. Smart Movement damals, was ich sehr gut verkauft hatte, auch funktioniert hat. Und die Leute waren auch begeistert davon und fanden es total cool, was immer was Neues war. Aber ich bin da so ein bisschen in diese evidenzbasierte Richtung, 2020, 2021, und mit diesem Kollegen hat viel gesprochen. Er hat gesagt, ja, kann sein, dass es funktioniert. Wir haben aber halt keinerlei Hinweise, warum das funktioniert. Und da bin ich dann das andere Extrem gerutscht, von wegen, okay, wenn es keine Hinweise gibt, dann kann es ja nicht funktionieren. So. Und dann, wann habe ich angefangen, einen Kurs zu machen? 2024, 2025 deutlich mehr mit Reha für Halswirbelsäule beschäftigt und dann wieder über Augenübungen und so weiter gestoßen. Und dass es halt doch evidenzbasiert ist und Anwendungsbereiche gibt, wo das sinnvoll ist. Und es ist so, interessant. Also auch hier mal wieder differenziert betrachten. Und ich glaube, da werden wir in der Folge ein bisschen genauer drauf eingehen, wann es da Sinn macht, wann es keinen Sinn macht. Über diesen anatomischen Possibilismus heißt es, glaube ich. Gibt es auch ein paar Paper dazu. Ich persönlich finde aber diesen Begriff Neuroathletik einfach so ungünstig gewählt, weil es ja irgendwie impliziert, dass es Athletik verbessert, wenn ich da irgendwas mache. Und das ist jetzt so ein bisschen polemisch, wenn ich mir dann die ganzen Neuroathletik-Trainer anschaue, denke ich mir so, du siehst jetzt nicht so aus, als könntest du athletisch irgendwie super viel reißen. Das ist jetzt so meine Wahrnehmung. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele. Also so Daniel Müller zum Beispiel ist ja ein absolutes Viech. Also was der leisten kann mit seinem Körper, das ist atemberaubend. Aber ich finde diesen Begriff erstmal sehr, sehr ungünstig gewählt, was halt einfach am Ende nur ein Sammelsurium ist von verschiedenen Bereichen, die gut etabliert sind. Also zum Beispiel so Augengeschichten, funktionelle Optometristen, die machen den ganzen Tag nichts anderes, trainieren Augen. Dann haben wir vestibuläre Reha, Gleichgewichtsreha aus dem Neurobereich, ist auch sehr etabliert und funktioniert halt auch. Genauso wie periphere Nerven, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, das sollte eigentlich auch jeder Physio kennen, dass periphere Nerven ein Thema haben können. Genauso wie das zentrale Nervensystem ein Thema haben kann. Wo ich dann halt ein Problem sehe, was ich aber sowieso in der Physio sehe, wenn halt Dinge, die eigentlich nicht pathologisch sind, auf einmal pathologisiert werden. Ja, und das sehe ich dann kritisch.
Hast du ein Beispiel?
Wenn dann gesagt wird, Plattfuß ist der Grund für Patellasehnenprobleme oder Achillessehnenprobleme. Wo es halt einfach nur eine Abweichung von der Norm ist, wie wir sie gerne hätten. Und weil es halt eine Abweichung von der Norm ist, wie wir sie gerne hätten, wird es halt pathologisiert. Und wir müssen jetzt Plattfuß aufrichten, Einlagen, dies, das, Ananas, obwohl er da ganz klar zeigt, dass ein Plattfuß jetzt nicht unbedingt schlimm ist, sondern einfach eine normale Variation vom Fuß. Und genauso passiert es halt auch bei Augen oder Gleichgewicht, dass halt jemand, der jetzt kein neurologisches Problem hat, offensichtlich jetzt auch keinen Schwankschwindel oder sowas, dass dem dann irgendwie ein vestibuläres Problem unterstellt wird, von wegen, ah ja, dein hinterer Kanal, der funktioniert nicht richtig und deswegen hast du keine Power auf deinen Streckern in der Wirbelsäule. Das sehe ich so, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist der Typ einfach scheiße schwach. Ne? Keine Ahnung. Oder das halt, ohne dass da mal ein Trauma war, Gehirnerschütterung oder Concussion, also Gehirnerschütterung, Concussion, Schleudertrauma, dass da irgendwelche visuellen Probleme unterstellt werden, obwohl die Leute nichts dazu angeben. Ja, also das ist jetzt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich auch viele Leute einfach vergessen, dass sie einen Autounfall hatten oder sich mal richtig blöd den Kopf gestoßen haben. Aber dass es halt pathologisiert wird, obwohl eigentlich es ziemlich klare Kriterien gibt, aber wann etwas pathologisch ist und was nicht. Also reden von Nystagmus und was es da nicht alles gibt. Und richtig wild wird es ja jetzt, was ganz groß aufkommt, gerade diese rezeptorbasierte Therapie, habe ich auch sehr viele Fortbildungen dazu gemacht. Und dann irgendwie behauptet wird, dass Tattoos sowie Narben zu behandeln sind und die sensorische Störungen machen können und deswegen irgendwie die Muskelkraft einschränken. Ich bin immer offen für vieles und denke mir so, okay, vielleicht verstehe ich es einfach noch nicht. Vielleicht ist es aber einfach nur eine interessante Theorie, die nur eine Theorie bleiben wird. Keine Ahnung. Und das ist also dieses Ding, dass halt Dinge pathologisiert werden, die eigentlich nicht pathologisch sind. Und da sehe ich halt ein Problem drin.
Und ich glaube, dass die werden aber tatsächlich auch nur pathologisiert, wenn man so festgefahren ist in einem System. Also wenn man nur neurozentriertes Training, wird es ja mittlerweile, glaube ich, häufiger genannt, also nicht mehr unbedingt Neuroathletik, das war so der ursprüngliche Begriff, aber mittlerweile sagen ja viele, glaube ich, neurozentriertes Training, was ja prinzipiell dann auch die sinnvollere Variante ist, wie du ja schon gesagt hast, weil Athletik impliziert irgendwie Leistungsoptimierung und man kann da immer drüber diskutieren, was jetzt Leistung ist, was nicht, aber wenn es wirklich irgendwie um Spitzenleistung in Anführungszeichen geht, wo das ja auch so ein bisschen herkam mit Lars Lienhardt und sowas, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn du eben nur Neuroathletik oder neurozentriertes Training als Tool hast, dann siehst du halt eben auch nur noch eben sowas und fängst eben auch an, nur noch in die Richtung zu testen. Mhm. Und ich meine, das muss einem halt sehr bewusst sein und deswegen sind ja auch eigentlich alle guten Physios, Trainer, ne, in unserer Sphäre so, unterwegs sind, die machen sehr, sehr viele Fortbildungen, Weiterbildungen, lesen sich unterschiedlichste Sachen durch oder beschäftigen sich mit unterschiedlichen Konzepten und Anwendungsbereichen, eben weil für einzelne Situationen einzelne Maßnahmen sehr, sehr gut sind, aber eben, wenn man anfängt, irgendwie ein System über alles zu stellen, und das ist vollkommen wurscht, ob das jetzt ein Neuroathletiktraining ist, neurozentriertes Training oder ob das jetzt manuelle Therapie als Konzept oder irgendwas anderes ist vollkommen wurscht, da gibt es ganz, ganz viele andere Sachen noch, dann wird es immer dogmatisch und dann wird man auf jeden Fall immer irgendwo einfach Sachen nicht sehen, weil man einfach zu sehr gepolt ist oder zu sehr fokussiert ist auf seine eigene Methode und dann eben auch drüber rausschießen. Genauso wie muss ich auf absolut sagen oder beziehungsweise muss ich mich auch immer selbst so ein bisschen bremsen, dass wenn ich mit jemand über eine Situation spreche, über ein Problem spreche und mich irgendjemand fragt, außerhalb von meinen Klienten oder ne, Leuten, die bei mir anfragen, dass ich nicht automatisch irgendwie an eine Sehnenproblematik denken muss, ne, sondern da aufpassen muss, nicht zu denken, ah, okay, das könnte in Richtung Sehne gehen, weil das natürlich an anderen Stellen auch sich anders ähnlich präsentieren kann und dann aber meine Denkweise automatisch irgendwie eine Schublade draus machen will und das ist halt einfach so, wie der Mensch halt funktioniert leider häufig. Ja. Aber dass man da muss man halt eben sehr, sehr gut aufpassen. Ne? Du hast jetzt schon super viele Sachen angesprochen. Eine Problematik, die ich vielleicht jetzt am Anfang mal irgendwie mit aufnehmen wollen würde, was das Thema neurozentriertes Training angeht, ist, was man ja eben häufig sieht und was einen natürlich auch sehr überzeugt, ganz häufig, gerade wahrscheinlich, wenn man auch so eine Fortbildung macht oder wenn man selbst betroffen ist, ist dieses Test-Retest-Verfahren. Mhm. Also was ja beim neurozentrierten Training ganz, ganz groß ist, das heißt, es wird irgendwas getestet, so wie du es gesagt hast, das vestibuläre System, also Gleichgewicht oder irgendwas anderes in der Richtung und dann wird irgendeine Intervention gestartet und danach wird ein Retest gemacht und der ist dann eben häufig besser. Und auch wenn das prinzipiell mit Test-Retest für viele Sachen erstmal ein guter Hinweis ist. Ihr arbeitet ja auch in euren Assessments sehr, sehr viel damit.
Ja.
Und das ist ja für manche Sachen auch, wie gesagt, ein erster guter Hinweis. So muss man aber eben sehr, sehr stark aufpassen, gerade wenn man irgendwelche Drills macht, wo es irgendwie um Nervenstimulation geht, weil wir auch gemerkt haben, wenn man das mal in meinen Studien untersucht hat, dass es teilweise oder sogar häufig halbwegs egal ist, was wir machen, sondern einfach irgendwas machen können, irgendeine Art von Drill in der Richtung. Das muss gar nicht spezifisch sein und es verändert was. Also das Nervensystem reagiert auf irgendeinen Input und man wird zum Beispiel beweglicher, man kann auf einmal besser das Gleichgewicht halten oder einfach nur, weil man durch den Test quasi geübt hat und dann im Retest das einfach danach besser kann. Und das ist sehr häufig was, wenn man sich zu sehr darauf verlässt, dass man da dann auch in so eine Falle tappt. Und wie gesagt, gerade aus Sicht von Trainern, die das vielleicht auf einem Seminar erleben und denen das dieser Effekt dann nicht so bewusst ist, oder auch eben, wenn man selber betroffen ist, dann ist man natürlich total geflasht, dass es auf einmal durch so eine Intervention viel, viel besser ist.
Ja, voll. Ging mir damals ganz genauso. Als ich das erste Mal erlebt habe, machst du irgendwie, so, keine Ahnung, manuellen Krafttest für eine Rumpfmuskulatur, dann machst du so einen Vision Drill, Retest, auf einmal bist du bockenstark, das ist natürlich so ein krasser Wow-Effekt, auch wenn die Range of Motion auf einmal deutlich besser ist, es ist ein krasser Wow-Effekt und ja, wir nutzen den auch. Auf der einen Seite, es hat aber andere Gründe, warum wir das nutzen, nicht unbedingt, um jetzt zu beweisen, dass die Methode funktioniert, weil das kann 1000 Gründe haben, wie du sagst, sondern zum einen, um so einen Buy-in von dem Kunden oder Klienten halt zu bekommen. Weil uns muss das bewusst sein, dem Kunden jetzt aber nicht unbedingt, dass das jetzt nicht super spezifisch ist. Und wir nutzen Retest auch mittelfristig und langfristig, also nicht nur direkt in der Intervention, sondern ich kommuniziere immer klar, hey, wir müssen auf jeden Fall ein paar Wochen nochmal nachtesten, um zu gucken, ob es auch sich insgesamt in die richtige Richtung entwickelt, auch ohne Intervention vorher. Und das ist halt das, was mir am Ende wichtig ist, dass wir ja nicht nur kurzfristig testen und dann uns irgendwas zurecht denken, warum das funktioniert, sondern wir auch immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und sagen, hey, pass auf, wir nutzen das, um einen Buy-in zu haben, um eine Idee zu bekommen, geht es hier in die richtige Richtung? Weil natürlich kann es auch passieren, dass ein Retest schlecht ausfällt. Das, jeder, der sich mit neurozentrierten Training beschäftigt, weiß das und jeder, der es oft genug gemacht hat, weiß das auch, dass auch nach einer Intervention der Schmerz mehr sein kann, Range of Motion kann schlechter sein, Kraft kann schlechter sein. Und aber auch das genauso wenig aussagt, wie es ist deutlich besser danach. So, es gibt also nur eine Idee, wo setze ich mir an? Weil wir natürlich, und das ist das, was ich so bei dieser evidenzbasierten Physio so ein bisschen schwierig finde, wenn man Interventionen vergleicht, zeigt sich ja immer, dass mittel- und langfristig die Interventionen fast egal sind und es immer besser wird. Ja, aber welcher normalsterbliche Mensch sagt sich, ja gut, ist mir jetzt egal, was die nächsten 3 Monate ist, ich bin interessiert nur, was die nächsten 6 Monate ist. Natürlich brauchen wir auch irgendwas, was den Menschen jetzt hilft. Und da ist es ja, wirklich fast egal, was wir nutzen. Irgendwas, was den Menschen hilft, worauf der halt auch Bock hat, was am Ende aber auch nicht so abgedreht ist, dass es nicht irgendeine Veränderung am Gewebe zum Beispiel auch hätte. Also da bin ich ein ganz, ganz großer Freund zu sagen, okay, hey, wir können zum Beispiel Vision Drills nutzen, wenn es dir irgendwie hilft, in die Range reinzukommen und dann nutzen wir das aber auch aktiv. Und dann möchte ich aber auch sehen, dass es in 4, 6, 8 Wochen auch ohne irgendeine Intervention im Retest besser ist. Also meinetwegen, Schulterflex ist eingeschränkt, aber es ist so stark irritiert, dass gar nichts geht. Dann machen wir meinetwegen irgendeinen Drill von der Weg, es wird ein bisschen besser, Intensität vom Schmerz geht runter. Dann gehe ich in eine aktive Übung für die Schulter rein, Pace Raise, Stretch, Aktivierung, keine Ahnung, irgendwas. Dann will ich aber auch 4, 6 Wochen später sehen, dass die Schulterflex auch von alleine besser ist, ohne dass ich vorher irgendwas machen muss. Sonst kommen wir halt wieder in so ein Abhängigkeitsverhältnis rein, dass ich sage, okay, jedes Mal, bevor ich ein Training will, muss ich hier meine Vision Drills machen oder meine Mobilisierung mit dem Band. Und das ist dann nichts anderes, als worüber sich dann lustig gemacht wird, dass halt Crossfitter vorm Training erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde Warm-up brauchen, um irgendwas machen zu können. Ja, aber das ist dann nichts anderes. Und das ist halt dann, das habe ich bei ein paar Kollegen dann gesehen, die bei solchen Neurotrainern im Coaching waren, die haben da so eine riesen Liste mit Drills bekommen und haben irgendwie vorm Training erstmal so 10 Drills gemacht, als Daily-Routine 10 Drills. Und so, da hab ich so gar keinen Bock drauf, einfach jeden Tag, Viertelstunde, 20 Minuten erstmal irgendwelche Augenübungen zu machen, damit ich dann ins vermeintliche Training gehen kann. Das ist so.
Ja. Aber das ist ja ein super guter Punkt, weil das ist ja, also zum einen eben das, was du sagst, eben einen Retest zu machen, ohne diese erste Intervention oder ohne diesen, ich nehme jetzt einfach einen Vision Drill, ohne den zu machen, um quasi ausschließen zu können, dass es rein nur dadurch kommt. Aber auf der anderen Seite, also dass man das eben auch, dass man wirklich auch eine langfristige Veränderung, sei es der Range of Motion, sei es der Kontrolle, der Kraft, was auch immer es ist, was wir dann trainieren wollen, dass wir das eben auch quasi haben und nachweisen können. Und den Punkt habe ich vergessen. Perfekt. Sehr gut.
Ja. Ja. Und was ich halt, um das einfach zu ergänzen, was ich halt oft auch sehe, ist, es ist ein spannendes Feld und vielleicht wird die nächsten Jahre auch noch was passieren, was wir so noch gar nicht auf dem Schirm haben. Keine Ahnung. Wissen wir ja mal nicht, ne? Und wenn wir uns aber mal anschauen, wer davon wirklich profitiert und wer vielleicht was anderes braucht, dann müssen wir auch wieder ein bisschen differenzieren. Also Genpop, die sowieso schon struggelt, zweimal die Woche zum Training zu kommen. Was sind denn die Big Rocks, die ich erstmal unterbringen muss? Was ist das, wovon die am meisten profitiert? Ist das jetzt eine halbe Stunde Vision Drills und auf dem Balanceboard stehen? Oder profitieren die bei zweimal einer Stunde Training die Woche mehr davon, wenn sie einfach grundlegendes Krafttraining machen und ein bisschen Ausdauertraining? Ich denke, da wirst du deutlich mehr Probleme lösen, langfristig, als wenn du eine halbe Stunde Neuroathletiktraining machst und dann vielleicht noch ein bisschen Krafttraining. Also was anderes wäre es jetzt, wenn einer das leistungssportmäßig macht, einfach ein deutlich größeres Trainingskontingent hast, wo man auch sagt, hey, vielleicht muss ich den zwar ein bisschen bremsen, weil er sonst schnell in Überlastungsgeschichte reinkommt, da kann ich das eher mal unterbringen als bei Tempo, Eltern oder so weiter.
Ja, da habe ich letztens ein cooles Video gesehen, ich weiß gar nicht mehr, von wem es war, Sturzprophylaxe, war das war nicht bei dir?
Das war bei mir, ja.
War das bei dir? Ja, genau. Ja, stimmt, genau, wo wir noch gesagt haben. Ja, genau. Wo ich genau darüber auch drüber nachdenken musste, weil das, da hat es auch irgendjemand kommentiert, wo ich auch immer wieder gesehen habe, und ich meine, ich hatte ja auch im Gelenkzentrum, in dem ich gearbeitet habe, in der Gelenktherapie oder in der medizinischen Trainingstherapie, hatten wir immer wieder auch Leute eben, mit denen wir Schussprophylaxe machen sollten. Und ich habe immer wieder gesehen, auch gerade wenn die dann parallel noch in der Physio waren, haben wir immer so ein bisschen die Krise bekommen, dass dann eben ganz viel eben auf dem Balance-Pad gearbeitet wurde und teilweise haben die auch Vision Drills gemacht, so in die Richtung, ne? Oder so, also auf dem Balance-Pad stehen und dann gleichzeitig irgendwie irgendeinen Stift verfolgen oder einen Finger verfolgen oder irgendwie sowas. Und wenn die bei mir waren und ich habe gemerkt, ey, die können sich nicht mal kontrolliert auf eine Box hinsetzen, weil die Kraft fehlt, dann ist es vollkommen verschwendete Zeit, mit denen jetzt irgendwelche Vestibuläraufgaben zu machen, wenn das Gleichgewicht, also um den Gleichgewichtssinn zu trainieren, wenn denen einfach faktisch die Leistungsfähigkeit fehlt, überhaupt muskulär dagegen zu arbeiten, wenn sie stolpern und sich abfangen müssen.
Ja.
So. Exakt. Das fand ich so krass und also genau das, was du sagst, diese low-hanging fruits erstmal sozusagen zu ernten. Man kann das ja auch parallel machen, da spricht ja auch gar nichts dagegen. Aber es ist geil, wenn dein, es bringt dir nichts, wenn dein Gleichgewichtssinn danach verbessert ist, aber sobald du stolperst, fällst du trotzdem auf die Schnauze, weil dein Quad halt einfach so schwach ist, dass du nicht mal in kontrollierten Ausfallschritt runtergehen kannst, weil dir einfach die Kraft fehlt. Dann ist alles andere egal. Punkt.
Ob dein Retest gemacht wurde nach dem Stolpern? Jetzt werde ich gemein.
Einfach geschubst und dann geguckt. Nein, aber genau, zum Beispiel sowas habe ich dann tatsächlich auch mit denen gemacht, ne, als Reaktivkomponente, ne, wenn die Kraft dann da war. Also wir haben dann, ich habe ja mit denen angefangen, ne, supported Split Squats quasi, ne, oder auch Box Squats, dann unsupported, also dann einfach quasi freie Split Squats, dann auch irgendwann mit Gewicht, dann als Lunge, also ne, nach vorne fallen und sich abfangen, erstmal von hoch, dann immer weiter tiefer runtergehen und dann irgendwann auch reaktiv, dass ich denen einen kleinen Schubs gegeben habe, sodass sie nicht wussten sozusagen, wann der kommt oder auch von welcher Richtung der kommt, wo sie sich dann abfangen mussten. So. Und dann, das ist ja dann schon quasi diese reaktive Komponente, Gleichgewichtskomponente, die da mit trainiert wird. Und von mir aus sollen die dann zusätzlich auch noch irgendwelche anderen Sachen machen. Und natürlich, klar, wenn das Gleichgewichtssystem irgendwie aus den Fugen geraten ist oder beziehungsweise da irgendwas nicht passt oder auch neuronal irgendwie was nicht passt, klar ist es dann sinnvoll, das zu tun. Überhaupt keine Frage zusätzlich. Aber man muss eben natürlich wissen, sozusagen, was was da auch Priorität hat. Deswegen fand ich ein gutes Beispiel dazu.
Ja, ich meine, ich glaube, wir werden jetzt gleich noch auf Pathologien und sowas eingehen, wo es sinnvoll ist. Ich finde auch, das ist so mein letzter Kritikpunkt an diesem ganzen neurozentrierten Training, dass halt oft behauptet wird, das Nervensystem steht über allem. Weil das Nervensystem kontrolliert ja alles. Das ist, ey, ganz ehrlich, seitdem ich den Heilpraktiker mache, kann ich dir für jedes einzelne System eine Argumentation herleiten, warum das Blödsinn ist und warum das System das Wichtigste überhaupt ist. Ich könnte genauso was fürs Herz-Kreislauf-System machen, für das Herz, für jedes Gefäßsystem, für das Lymphsystem. Es wäre gar kein Problem, eine Argumentation herzuleiten, warum das das wichtigste System ist. Weil, ey, Nerven brauchen auch Blut zum Funktionieren. Also natürlich ist das Blut viel wichtiger als Herz-Kreislauf-System. Und wenn du dann Eisenmangel hast, ja, dann kannst du halt weniger Sauerstoff transportieren. Also werden die Nerven ein Problem bekommen. Wenn du einen B12-Mangel hast, werden Nerven ein Problem bekommen. Und deswegen finde ich es marketingtechnisch halt schon immer interessant, wie man so eine Sachen auch gut vermarkten kann. Man darf aber auch ehrlich bleiben, einfach sagen, so, hey, das, wir haben hier eine Möglichkeit, die ist interessant. Und wir müssen aber schauen, wann es relevant ist. Und ob diese Ehrlichkeit zu haben und diese Weitsicht zu sein, dass der Mensch halt einfach wirklich ein komplexes, nicht lineares, dynamisches System ist, wo sehr viele verschiedene Systeme auch zusammenarbeiten müssen. Und natürlich kann der Körper sehr, sehr viel kompensieren bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn ich halt ein Problem mit dem Herzen oder Herz-Kreislauf-System habe, dann nützt mir der beste Vision Drill nichts, sondern dann wird es mir helfen, vielleicht ein bisschen mehr Fahrrad zu fahren.
Eine ganz kurze Pause, denn an dieser Stelle hast du die Möglichkeit, diesen Podcast mitzugestalten, damit wir dir noch besser helfen können. Denn am Ende lebt dieser Podcast davon, dass du was davon mitnimmst. Und deshalb schreib uns doch einfach deine Themenwünsche oder ganz konkreten Fragen einfach als Kommentar unter diese Folge und wir werden das dann am Anfang der nächsten Folge beantworten. Und wenn du hier von uns schon was gelernt hast, dann kannst du uns kostenlos unterstützen, indem du jetzt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify gibst. Na komm, das dauert jetzt 5 Sekunden in der Spotify-App, also machst du jetzt einfach ganz schnell. Vielen Dank und weiter geht's. Voll, ja. Aber da sind wir wieder genau wieder bei dem, was wir vorher schon gesagt haben, ne? Wenn man sich nur auf ein System verlässt und dann eben genau sowas sagt, wie das Nervensystem steht über allem und das kontrolliert alles und deswegen müssen wir das in den Fokus rücken, dann verliert man halt, dann verliert man sich halt unter Umständen und konzentriert sich halt eben nur noch darauf und verliert auch einfach den Weitblick für alles andere. So, das, dann wird es dann eben auch unter Umständen einfach kritisch. Und im Endeffekt, so wie du es jetzt vorhin gesagt hast, wie du es teilweise eben auch anwendest, ist ja nichts anderes als diese Diskussion, also ne, ohne, also das, wenn man das jetzt nicht verteufelt, ist ja genauso wie diese Diskussion Hands-off versus Hands-on in der Physiotherapie, wo die einen dann eben sagen, ey, das ist auf gar keinen Fall, ich fasse gar keinen mehr an, das ist völliger Quatsch. Und die anderen sagen, nee, das muss sein, weil ansonsten funktioniert gar nichts. Und gerade zum Beispiel auch Sebastian Schäfer, mit dem du ja ganz viel zusammenarbeitest, der das ja machen darf, ne, eben manuelle Therapie, dann als Toröffner nimmt oder eben so, wie du sagst, als um Bein zu erzeugen, also quasi eine Intervention startet, egal wie das dann aussieht und dann eben eine, zum Beispiel die Range of Motion, gerade so Schulter ist ja da ne, so ein Paradebeispiel, wieder mehr Range of Motion in der Schulter, gerade Flexion, also ne, wie man den Arm über Kopf bekommt, zu erreichen und dann eben mit Training dahin zu gehen, zum Beispiel Isometrie in dem Bereich aufzubauen oder eben Pales and Rails, also eine Endrange vom Gelenk anzusteuern und da dann eben auch wieder Ansteuerung zu behalten, damit der Körper lernt, okay, ich kann da rein in diese Range of Motion, die ist jetzt nur limitiert durch die Spannung, die ich auf die Muskulatur gebe, wie ich das ansteuere. Aber ich kann da rein und es ist auch nicht schlimm oder gefährlich oder was auch immer. Und ich kann das auch kontrollieren dadurch und das Ganze dann eben durch Trainingsintervention festigen. Und das ist ja im Endeffekt dann in dem Bereich nichts anderes als einfach ein Toröffner, um dahin zu kommen und dann eben das zu etablieren. Ne? Und dann ist es ja auch vollkommen legitim. Aber wenn man das jetzt eben über alles stellt, dann landen wir auch bei der manuellen Therapie genau wieder in dem gleichen Feld, was du jetzt gesagt hast. Wir haben ein Abhängigkeitsverhältnis. Man muss regelmäßig hingehen, um diese Range of Motion aufzubauen bzw. wieder herzustellen durch Techniken, durch Handgriffe und so weiter. Und dann hat der Patient am Ende nichts gewonnen, weil er einfach immer wieder dahin muss. Ne?
Ja, absolut.
Und ein Kritikpunkt beziehungsweise ein Muster, was ich sehr, 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 sehr häufig sehe oder viel zu häufig, resultiert leider eben auch genau daraus, von dem, was du angesprochen hast, dass wenn man das Gehirn oder beziehungsweise ja, das Nervensystem über alles stellt, und das Ganze dann aber simplifiziert und einfach zu stark vereinfacht, dann kommt man genau dahin zu dem, was ich leider, wenn ich mit Neuroathletiktrainern oder Leuten, die neurozentriertes Training benutzen, viel zu häufig sehe, ist so eine Kausalkette aus 30 Kausalpfeilen sozusagen, wo ich einfach immer so ein bisschen die Krise bekomme. Und da ist ein passendes Beispiel, ein aktuelles Beispiel, das mir auch so ein bisschen die Idee gegeben hat, dass wir darüber nochmal sprechen können, weil das eben, wie ich das eben sehr, sehr häufig sehe. Und zwar war das ein Video vom David Sportsphysio, David Kunstmann, auch ein Physio, der coolen evidenzbasierten Content macht. Er hat ein Reaction-Video gemacht auf ein Video vom Physiopath, ein großer Physio- und Osteo-Influencer, wenn du so willst, der auch auf so eine Bühnenshow hat. Und der hat, glaube ich, in einem Podcast hat er da gesagt, oder ging es um das Thema, dass jemand Achillessehnenschmerzen hatte. Er hat dann eine Verbindung zum Trigeminusnerv am Kiefer hergestellt und da wurde dann irgendwie eine Entzündung am Zahn diagnostiziert, wie auch immer, oder festgestellt. Und er hat dann gesagt, der Zahn muss raus, der Zahn wurde gezogen und angeblich hat dieser Patient danach keine Achillessehnenschmerzen mehr gehabt. Und das ist ja jetzt das klingt erstmal verrückt und das ist erstmal ein Szenario, was irgendwie, wo man denkt, ja, wer macht denn sowas? Wer lässt sich denn die Zähne ziehen, um irgendwie schmerzenlos zu werden? Aber wenn medizinisches Fachpersonal sehr überzeugend Argumentationen bei jemandem vorbringt, bei der schon unter Umständen sehr, sehr lange Schmerzen hat, dann machen Menschen das. Und ich hatte auch einen Klienten, mein Patient Zero sozusagen, also mein allererster Patellaspitzensyndrom-Klient, der auch irgendwann so verzweifelt war, dass er sich hat operieren lassen, also dass er sich auf den Zahn hat ziehen lassen, weil ihm der Arzt gesagt hat, der Zahn ist entzündet, der muss raus und diese Entzündung führt dazu, dass du Patellasehnenschmerzen hast. Turns out, war nicht der Fall. Die Schmerzen waren weiterhin da. Surprise. Ne? Weil wir eben auch sagen können, okay, das kann so nicht funktionieren. Aber einfach, um das mal so zu darzustellen, wie ich das immer wieder erlebe, was da für eine Kausalkette aufgestellt wird im neurozentrierten Training. Und du darfst das gerne gleich zerlegen oder beziehungsweise mich zerlegen. Da freue ich mich auch drauf. Aber die Argumentation war quasi, dass der Nervus trigeminus Informationen, eben sensorische Informationen aus dem Gesicht, an den Hirnstamm weiterleitet. Wenn der Kiefer und die Zähne irgendwie da draufdrücken, oder durch Zähneknirschen eben da quasi die ganze Zeit Spannung drauf gibt, dann kann der Nerv eben die ganze Zeit Dauerfeuer bekommen. Das würde dann eben insgesamt das Nervensystem an der Stelle reizen und und das führt dazu, dass die reflektorische Streckerkette, also die Extension Chain, wurde es hier so schön nochmal auf Englisch dazu gesagt, dass die dann quasi aktiviert wird und dass dann eben irgendwie über die gesamte rückwärtige Kette auf jeden Fall die bis zur Wade runterzieht und das dann den Tonus in der Wade erhöht oder in der Wadenmuskulatur und dann steht die Achillessehne unter permanentem mechanischen Zug, was dann zu Mikrotraumata und Schmerz führt.
Ich war schon auf halbem Weg, war ich schon raus. Das ist mir zu doof, sowas, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ich meine, am Ende kann sein, wer weiß das schon. Es ist halt mit sehr vielen Wenns und Abers verknüpft und wie am Vorhinein vom Podcast schon gesagt hast, so auf jede einzelne Station kann so viel schief gehen, dann fällt dieses ganze Argumentationskonstrukt zusammen. Und ich finde es immer spannend, in solchen Fällen einfach mal so eine alternative Hypothese aufzumachen, die deutlich einfacher ist. Zum Beispiel, er hat sich einen Zahn ziehen lassen, musste dann natürlich eine Weile Pause machen, die Achillessehne konnte sich beruhigen und dann war das Problem gelöst. Oder, was er so
ganz... hat Schmerzmittel bekommen.
Sowas. Ne? Oder, was gerade in der Forschung ja ganz stark diskutiert wird, ist dieses Allostase-Modell, das viel über das Immunsystem erklärt wird und vielleicht war das System einfach generell sehr, sehr sensibel durch diesen Entzündungsprozess, der die ganze Zeit da war. Ich nehme den Zahn raus, Entzündungsprozess geht weg, Immunsystem hat weniger zu arbeiten, ergo weniger schmerzempfindlich. Es ist ein deutlich einfacheres Modell, was für mich deutlich mehr Sinn ergibt als diese umständliche Kausalkette. Das ist einer meiner Mentoren, Dr. Sabina, hat immer gesagt, oder der sagt es gerne in seinen Podcasts und hat auch Seminaren gesagt, so, natürlich kann ich das irgendwie herleiten anatomisch, dass ich rechte Schulterschmerzen bekomme, weil ich ein Problem in meinem linken großen Zeh habe. Das ist gar kein Problem. Und dann erzählt er so diese anatomischen Zusammenhänge. Nächste so, ja, klingt irgendwie plausibel. Sagt er, ich weiß da aber gar nicht, ob es wirklich so ist. Aber wenn jemand ein Problem im großen Zeh hat und Schulterprobleme und der ist Athlet, dann wäre es doch doof, den großen Zeh nicht auch einfach zu behandeln. Ob das jetzt zusammenhängt oder nicht, weiß ich nicht. Aber im Idealfall ist er einfach darauf vorbereitet, wenn er mal wieder ein Problem hat, als wenn er sich vorbereitet drauf ist. Und natürlich macht das Sinn, wenn der Zahn irgendwie Probleme macht, dass das behandelt wird. Aber das ist jetzt irgendwie diese Herleitung, dass dadurch die Achillessehnenprobleme besser werden.
Und so wie du sagst, du kannst das für, also gerade, das ist ja das Problem, gerade für Laien kannst du solche Kausalketten immer aufstellen. Ja, du kannst dir immer irgendwas, wir dürfen ja fluchen, aus dem Arsch ziehen. Ja, irgendeine Argumentation, ich sag das ja dann immer so übertrieben vom rechten Ohrläppchen, was sich dann auf die linke Achillessehne auswirkt oder so wie du es jetzt gesagt hast mit Schulter und großer Zeh. Sowas kannst du immer aufstellen. Das Problem ist, es ist 0,0 überprüfbar und, das muss man ja auch sagen, es gibt keinen plausiblen Mechanismus, warum das tatsächlich so sein könnte. Weil das, was man da beschreibt, das ist ja einfach nur eine Hypothese, die man, so wie du gesagt hast, ne, einfach ganz viele Annahmen hintereinander gepackt, die, wenn eine falsch ist, das ganze Konstrukt einfach schon kaputt geht. Mhm. Und da sind so viele dabei, die alle nicht überprüfbar sind und aber auch alle keinen plausiblen Mechanismus aufweisen, dass wir eigentlich sagen können, ey, du kannst das nicht so behaupten. Mir ist es da ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel mit Klienten spreche oder mit potenziellen Klienten spreche, die sagen, ne, ich kann mir vorstellen, dass meine Schmerzen da und daher kommen, dass ich denen, wenn ich mir unsicher bin und einfach sagen, dass ich dann sagen kann, hey, pass auf, das könnte sein, dass deine Achillessehnenschmerzen kommen, weil du XYZ gemacht hast, das oder XYZ passiert ist bei dir. Das könnte sein, aber ich bin dir ehrlich, das klingt für mich jetzt nicht wahnsinnig plausibel und niemand wird dir sagen können, auch nicht ich, dass das tatsächlich ein Faktor ist. Und viel wichtiger ist, dass wir uns auf das, dass wir das priorisieren, wovon wir wissen, dass es den Einfluss hat. Und das andere können wir, genauso wie Dr. Spina das ja jetzt auch gesagt hat, können wir auch adressieren, weil es vielleicht damit zusammenhängen kann. Aber ich wäre sehr vorsichtig, sich darauf zu verlassen. Und das ist auch so das, was ich in der Kommunikation leider gerade auch bei Ärzten häufig einfach vermisse, wenn Patienten gesagt wird, das liegt da und da dran. Also einfach so eine hundertprozentige Verbindung aufgebaut wird zwischen A und B, zwischen der Problematik und irgendwas, was jetzt gesehen wird. Und das ist der Fall und fertig aus. Dass man da nicht offen ist und sagt, ey, es könnte sein, wir sollten das vielleicht näher untersuchen und dann Leute zum Beispiel zu dir zu schicken, nochmal funktionell zu testen, sondern einfach quasi das so als gegeben hingestellt wird. Und gerade wenn wir dann eben nochmal so eine Kausalkette haben, wie das, was ich jetzt gerade vorgetragen habe, boah, da sind so viele Fehler, die da drin sein können, dass es so unrealistisch ist. Und das vielleicht nochmal als letzten Punkt, es muss ja trotzdem immer ein für jeden einzelnen von diesen Schritten einen möglichen Mechanismus geben, der auch irgendwie halbwegs erklärbar ist oder auch mit dem übereinstimmt, was wir wissen über Strukturen, über Veränderungen von Strukturen und so weiter. Und wir wissen oder wir können zu 100% sagen, dass eine Tendinopathie, also eine Veränderung vom Sehnengewebe, nicht ausgelöst werden kann durch eine erhöhte Ruhespannung in der Muskulatur. Das kann nicht gehen, denn um Veränderungen am Sehnengewebe auszulösen, mal jetzt Medikamente oder sowas mal abgesehen, brauchen wir eine sehr, sehr hohe Spannung und die erzeugen wir durch chronische Überlastung. Und die können wir nicht erzielen durch einfach nur die Wade ist an, die Muskulatur ist angespannt. Weil das müsste ja bedeuten, dass, also wenn man das jetzt mal wirklich so nehmen würde, dass der Fuß permanent in so einer Spitzfußstellung ist, weil die Muskulatur so geisteskrank an der Sehne reißt, irgendwie blöde, damit überhaupt diese Spannung permanent entsteht. So, also und dafür, dann könnte man darüber sprechen. Aber das ist ja faktisch bei niemandem auf der Welt der Fall. Das heißt, dieser Mechanismus ist schon mal weg und dann ist diese ganze Kette halt auch leider für die Tonne.
Es ist halt so witzig, bei solchen Beiträgen denke ich mir dann manchmal auch, das macht in meiner Welt gar keinen Sinn mehr, weil ich halt so tief in diese Anatomie von Strukturen reingestiegen bin, dass es für mich absolut keinen Sinn macht, weil es zellulär keinen Sinn macht. Und dann denke ich mir so, boah, wo müsstest du jetzt anfangen, das zu erklären, damit das jemand versteht? Und dann so viel Zeit habe ich nicht. Das überlasse ich anderen, so viel Zeit habe ich nicht. Das kaufen die mir sowieso nicht ab, wenn du einfach schon ein paar Schritte weiter bist. Ich hatte tatsächlich gestern auch so eine Kundin da, Überlastungsproblem am Knie, vermutlich patellofemorales Schmerzsyndrom, keine Ahnung. Und die war auch schon bei vorher ein paar Practitionern und hat viele Theorien mitgebracht, weil, keine Ahnung, Fußfehlstellung. Und irgendein Arzt wollte eine Osteotomie machen, also eine Umstellung der Beinachse.
Ja, haben wir jetzt auch gerade.
Und irgendjemand hat gesagt, er liegt an der Hüfte, weil da fehlen die Innenrotationen. Da denken wir so, wie sah denn dein Trainingsvolumen aus? Was ist denn dein Ziel eigentlich? Ja, ich würde gerne wieder 80 Kilometer Rad fahren können. Ich so, wann hast du das letzte Mal gemacht? Ja, vor 2 Jahren. Da habe ich dieses Acute Chronic Workload Modell erklärt und einfach nur so, ey, pass auf, kann halt sein, wenn man sich gewohnt ist und man fährt dann irgendwie jedes Wochenende mal ganz entspannt 80 Kilometer, hat aber sich nie darauf vorbereitet, sinnvoll, dass der Körper das nach ein paar Wochen einfach nicht mehr so geil findet. So. Da hast du gesehen, wie es arbeitet und man sich selber angefangen hat zu hinterfragen. Und dann ist es immer wieder so, ja, wenn es ein einfacheres Erklärungsmodell gibt, wo ich jetzt niemanden die Knochen durchsägen muss, vielleicht arbeiten wir erstmal damit.
Ja, ganz wichtiger Teil. Vielleicht haben wir irgendwas, was ein kleines bisschen weniger invasiv ist, was wir vielleicht vorher nochmal testen können.
Ein bisschen.
Okay, aber ich glaube, dann haben wir so den Kritikteil, glaube ich, ganz gut abgehandelt. Aber ich habe dich ja eben auch gerade aus dem Grund mit hier in die Folge reinnehmen wollen, eben weil du ja auch sagst, es gibt Anwendungsbereiche, da ist es sinnvoll. Und über die haben wir jetzt noch sehr, sehr wenig gesprochen. Deswegen, was sind denn so Cases, wo du sagst, diese Tools aus dem neurozentrierten Training nutzt du mittlerweile? Und wo haben die aber dann vielleicht auch ihre Limitationen? Also was ist der Einsatzzweck davon?
Also ein Teil, den Sebastian und ich sehr, sehr viel nutzen, sind die Arbeit mit den peripheren Nerven. Beziehungsweise in meinem Fall halt auch einfach mit Nervenwurzeln im Falle von Bandscheibenvorfall. Das ist jetzt aber auch noch nicht so weit hergeholt, dass man es jetzt nicht vorstellen kann. Wenn halt irgendwo von den peripheren Nerven ein Problem ist, dann wird natürlich entsprechend Muskulatur nicht gut angesteuert werden können, weil halt, keine Ahnung, der irgendwo komprimiert wird oder Blutversorgung nicht gut eingestellt ist oder Knochensporn irgendwo reingewachsen ist. Wo einfach die neurologische Versorgung nicht gut stattfindet und entsprechend Muskulatur nicht gut arbeiten kann. So ein Beispiel, was du dir auch mittlerweile angenommen hast, ist ja eine L3, L4 Radikulopathie, wo dann einfach der Quadrizeps nicht gut angesteuert werden kann und entsprechend natürlich auch dieser Bodyguard für die Sehne nicht gut funktioniert. Hatten wir jetzt beim Seminar letztes Wochenende wieder eine, die erzählt hat, ja, 8 Jahre Knieprobleme, Reha verläuft eher so in Schüben. Mal ist es ein bisschen weniger scheiße, sonst ist es immer scheiße und Kraft kommt aber auch gar nicht dazu so richtig. Also Reha funktioniert nicht. Das ist schon immer so eine
Symptom. Das ist ein wichtiger Punkt, da muss man dazu sagen, ne? Gerade, also wenn man so einen Verdacht hat, das ist jetzt nicht einfach völlig random, sondern gerade sowas, Kraft kommt nicht dazu. Man kann gefühlt machen, was man will, aber es verbessert sich nicht.
Genau, und das ist so eine Symptomkonstellation, wo ich immer erstmal hellhörig werde, dann denke ich so, okay, wenn jetzt jemand wirklich recht sinnvoll seine Muskulatur trainiert, dann sollte da Kraft dazukommen. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, wenn wir da jetzt nicht irgendwie ein anderes krasses Problem haben, dann sollte der Muskel einfach stärker werden, wenn man ihn regelmäßig trainiert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich da einfach mal hinterfragen, warum. Und wir sind da relativ schnell auf die Wirbelsäule gekommen und L3 war halt auch sehr druckempfindlich. Wir haben dann so ein paar Tests gemacht und relativ schnell gemerkt, okay, das scheint jetzt aber nichts Größeres zu sein, denn wenn ich die Wirbelsäule in die richtige Position einstelle, war das Ding auf einmal bombenfest. Also das müsst ihr euch so vorstellen, Standardtest für Quadrizeps, ich konnte sie mit einem Finger runterdrücken, im Retest, mit der richtigen Einstellung Wirbelsäule, konnte ich mich mit dem kompletten Körpergewicht drauflegen, es ist nichts passiert. Also der Muskel, der Knochen war einfach genauso, wie er ist. Und das ist dann schon so, naja, vielleicht können wir erst ein bisschen an der Wirbelsäule arbeiten, bevor wir anfangen zu aktivieren. Wir haben dann wirklich nichts Wildes gemacht, ein bisschen mobilisiert für die Wirbelsäule. Es war doch ein Segment, das war dann hypermobil in dem Fall. Während die ganzen anderen Segmente, die waren so ein bisschen stiff, die haben sich nicht so viel mitbewegt und wir haben dann einfach so die Beweglichkeit auf alle anderen Segmente verteilt. Sodass das eine Segment ein bisschen weniger arbeiten musste. Das ist vor allem halt in Extension sehr aufgefallen, dass dort sehr, sehr viel Bewegung stattfindet. Haben wir gemacht, Retest, bombenfest in einer Position. Wir sind dann direkt in eine Übung ins Split Squat reingegangen und hat direkt rückgemeldet. Ich habe das Gefühl, der arbeitet das erste Mal wieder. So, am nächsten Tag auch gefragt, na hier, wie ist es mittlerweile? Sagt sie, ey, ich habe das Gefühl, die Symptome sind direkt deutlich besser. Gestern waren noch 8 von 10, heute 1 von 10. Ich habe das Gefühl, beim Treppensteigen, es arbeitet auf einmal richtig. Dann kann man sich schon recht sicher sein, dass man da auf einem ganz guten Weg ist. Und wenn man da vorher mit dem peripheren Nerv arbeitet, in dem Fall halt Nervus femoralis, über die Wirbelsäule, dass man da einen nachhaltigen Reha-Erfolg bekommen wird. Also das ist so ein relativ einfaches Beispiel, wie man mit peripheren Nerven arbeiten kann, wenn da irgendwo eine Kompression ist oder die Versorgung nicht so gut ist. wenn wir das machen, dass er instant die Ansteuerung auch besser werden wird. Aber wenn jetzt nichts größer, kein größerer Nervenschaden entstanden ist, natürlich würde es nicht immer funktionieren, wenn wir da eine Stenose haben oder einen höhergradigen Nervenschaden, dann wird das nicht so funktionieren. Ich habe genug Kunden mit Bandscheibenvorfall betreut, die einfach dauerhaft eine Fußheberschwäche haben werden. Aber wenn man halt direkt im Testing einen Unterschied merken kann von der Ansteuerung, dann ist es was ich nutzen sollte und auch definitiv da dran arbeiten muss, um einen guten Erfolg zu haben. Also das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, so Thema Nerven, sich damit zu beschäftigen, was steuert was an, wie verlaufen die Nerven, wo sind eventuelle Kompressionsstellen. Aber trotzdem arbeite ich in der Regel super viel über das muskuloskeletale System halt, um die Situation zu verbessern. Macht soweit Sinn, oder?
Mich voll. Ja. Kenn dich ja, ich weiß, was du machst, deswegen mich brauchst du nicht fragen. Wobei, ja, manchmal schon, das bei dem Nerventhema schon. Ja. Aber nee, das auf
dann,
jeden Fall. Aber das war jetzt voll basic und langweilig. So. Wann kommen wir zu Augenklappen? Wann kommen wir zu Balancieren auf Bosebällen und gleichzeitig jonglieren und Wärmflasche aufpusten? Wann starten wir damit?
Oh, Thema Atmung habe ich mittlerweile auch einen ganz interessanten Blick drauf. Können wir vielleicht darüber sprechen. Augenübung. Auch hier wieder milde Theorien. Ich kann dir diesen Wirkmechanismus ehrlich gesagt gar nicht so genau erklären.
Ich wollte das eigentlich gar nicht so in den Mund legen. Ne? Ich wollte dir eigentlich nur entlocken, in welchen Fällen du jetzt tatsächlich mit solchen vielleicht ein bisschen abgefahreneren Sachen was
auch machst. Ich arbeite vor allem bei Nackenproblemen, wenn so sensomotorische Defizite vorliegen, arbeite ich gerne mit Augenübungen oder auch Gleichgewichtsübungen, weil wir da halt wissen über Studien, dass es da bei bis zu 3/4 der Betroffenen zu sensomotorischen Defiziten kommt. Sei es jetzt, was Propriozeption der HWS angeht, ich kann nicht wirklich wahrnehmen, wie die gerade steht. Sei es visuelle Defizite bei bis zu 50% der Menschen mit Nackenproblemen. Und das ist manchmal gar nicht bewusst, dass die so Schwierigkeiten beim Lesen haben. Aber wenn man die dann gezielt danach fragt, dann sagen sie, ja, das ja stimmt. Ja, wenn ich länger lese, dann habe ich Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, sehe Doppelbilder und so weiter und kann nicht weiterlesen, weil es anstrengend wird. Oder dass sie halt Schwierigkeiten haben, das Gleichgewicht zu halten, also Standard dieser Romberg-Test, einfach Füße zusammen und ich bleibe halt stehen, dass die halt deutlich mehr Schwung haben, aber nicht in dieser Side-to-Side-Ebene, wie man jetzt, wenn man ein bisschen leeres Problem hat, sondern eher so nach vorne, hinten. Was aber auch eher tendenziell ein propriozeptives Thema ist. Und in solchen Fällen macht es schon Sinn, daran zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich kann dir nicht erklären, was der Wirkmechanismus ist. Da gibt es sehr viele Theorien dazu und selbst führende Experten sagen so, ja, Damage-Theorien, aber was jetzt genau Sache ist, wissen wir noch nicht so genau. Unter anderem sprechen wir über so Verschaltungen wie den Tractus tectospinalis, wo die Augen sehr, sehr eng mit der Halswirbelsäulenmuskulatur zusammenarbeiten. Wie es dann genau einwirkt, keine Ahnung, Tonusregulation oder ich habe eine verbesserte Bewegungsvariabilität, weil ich lerne, meine Augen unabhängig von der Halswirbelsäule zu benutzen. Das findet man zum Beispiel sehr, sehr oft, dass wenn ich einem Punkt folgen möchte mit den Augen, dass ich dann nicht halt mit den Augen folge, sondern eher so meinen kompletten Kopf drehe, statt halt nur die Augen zu benutzen. Also diese Fähigkeit, das unabhängig voneinander zu machen, findet man sehr, sehr oft bei Leuten, die schon sehr, sehr lange Nackenprobleme haben, dass das nicht mehr so gut funktioniert. Ich finde aber auch sehr häufig so propriozeptive Defizite. Also dass die nicht wirklich wissen, wie sie die Halswirbelsäule, wie die in Raum und Zeit steht. Kann man zum Beispiel über den Joint Position Error testen. Das ist richtig cool mit so einem Laser auf dem Kopf. Und dann habe ich so eine Dartscheibe, wo die halt drauf zielen sollen. Und die machen dann, also wir richten das so aus, dass sie wenn sie sich nur drei fühlen, in der Mitte sind von dieser Dartscheibe, machen die Augen zu, rotieren einmal maximal zur Seite und versuchen dann die Ausgangsposition wiederzufinden. Und bei Leuten, die jetzt keine Nackenbeschwerden haben, findet man so eine Error-Range von bis zu 4 Grad. Das ist so alles relativ normal. Also wird nicht immer dieselbe Position treffen, völlig okay, aber schon sehr, sehr akkurat.
Aber sie sollen den Kopf wieder in neutral Positionen.
Genau, die sollen aber dieselben Positionen wiederfinden wie vorher. Und ich hatte das schon sehr, sehr oft hier mit Kunden, dass sie das zu einer Seite sehr, sehr gut konnten und zur anderen Seite sind sie nicht mehr auf der Zielscheibe gelandet, waren irgendwie, keine Ahnung,
okay, krass.
15 Grad außerhalb oder sowas. Was schon sehr auffällig ist. Also nicht nur einmal, sondern wirklich bei jedem einzelnen Versuch. Und die das wirklich nicht hinbekommen haben, das wirklich auch zu finden. Und das liegt unter anderem daran, dass einfach die suboccipitale Muskulatur brutal viele Muskelspindeln hat. Also Finger sind ja schon sehr, sehr feinfühlig. Finden wir zum Beispiel in der Daumenmuskulatur so um die 160 pro Quadratzentimeter. In der Halswirbelsäule, gerade Suboccipitalmuskulatur, ist es locker das Doppelte. Also 300 bis 350 Muskelspindeln pro Quadratzentimeter. Das ist schon echt viel. Also die ist wirklich dafür da für feingradige Bewegungen. Und wenn das halt auch nicht funktioniert, dann gehen damit halt auch reflektorisch eine höhere Muskelspannung einher, weil ich natürlich die Bewegung nicht fokussieren kann. Also wie gesagt, das ist jetzt hier rumtheoretisiert. Ich weiß nicht, was der Mechanismus genau ist. Und damit geht häufig dann auch so cervidogener Kopfschmerz einher. Damit kann cervidogener Schwindel einhergehen, wobei die Diagnose auch wieder so eine Fragezeichen versehen ist, ob es das überhaupt gibt oder ob es einfach nur zu doof sind, die richtige Ursache zu finden. Da habe ich auch schon wilde Diskussionen mit Leuten gehabt. Und so wirken halt diese Systeme einfach zusammen, so, weil der Körper ist am Ende einfach bemüht, aufrecht zu stehen und so, dass wir im Idealfall mit den Augen am Horizont ausgerichtet sind und alles andere richtet sich so ein bisschen danach. Was sagt das Gleichgewichtsorgan, wie wir im Verhältnis zur Schwerkraft stehen? Entsprechend wird Muskulatur rekrutiert. Der Mechanismus ist ja auch einfach nur Grundlagenanatomie der Neurotomie, Neuroanatomie. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber was halt daraus gemacht wird, ist halt so ein bisschen wild manchmal. Häufig finden wir zum Beispiel auch Nackenprobleme bei Leuten, die eine Dysfunktion im Vestibulärsystem haben. Wir rechnen jetzt aber, ne, das, was wir eingangs hatten, nicht pathologisieren, sondern die haben wirklich ein Problem neurologisch. Die haben Schwindelgefühle und auch logisch, weil der Körper möchte natürlich möglichst stabil sein, also wird er reflektorisch die Spannung in der Muskulatur um die Wirbelsäule hochfahren, um einfach dort Schutz zu generieren. Und dann kann ich da natürlich so meine ganzen lustigen Sachen machen. Da bin ich dann wieder raus und sage, hey, wenn wir jetzt hier wirklich ein vestibuläres Problem haben, such dir bitte einen Vestibulärtherapeut. Die machen nichts anderes. Die können dann diese coolen Manöver, wo sie die Kristalle wieder in die richtige Richtung schubsen. Die wissen genau, wie sie das Training aufbauen müssen. Ja, da bin ich dann auch wieder raus. Aber ich nutze es hauptsächlich so bei Augen. Bei Nackengeschichten nutze ich Augenübungen. Oder auch so einfache propriozeptive Geschichten. Oder mal so ein Romberg-Test. Oder ein Romberg-Stand. Klar, um das ein bisschen aufzutrainieren. Aber wilder wird es bei mir auch nicht werden.
Aber da hast du jetzt auch wieder einen wichtigen Punkt gesagt, den wir rausgelöst von diesem speziellen Fall sagen können. Auch da wieder, wir haben ein Problem mit dem vestibulären System und als Reaktion darauf erhöht der Körper die Ruhespannung in den Ruhetonus, in der Nackenmuskulatur oder in der gesamten Halsmuskulatur außenrum, um den Kopf zu festhalten und zu stabilisieren. Sprich, man ist natürlich verspannt ohne Ende. Viele gehen zum Physio oder zum Osteo oder wo auch immer hin. Der stellt das fest und auf einmal ist das die Ursache. Und dann wird eben das viel bearbeitet. Dann kann man wahrscheinlich sehr, sehr viel daran machen, wie man möchte. Und es wird kurzfristig immer wieder besser werden, gerade wenn man es massiert und so weiter. Aber die Ursache ist dadurch eben nicht verbessert. Ich kann mir schon vorstellen, dass man gerade, wenn wir jetzt extrem Gen-Pop-mäßig unterwegs sind, dass wir selbst, wenn wir das Problem, also die Ursache in Anführungszeichen, nicht angegangen sind, also die im Sinne von eine Störung oder eine Problematik vom vestibulären System, wenn wir Krafttraining machen für die Halswirbelsäule außenrum, für den Nackenbereich, dass es wahrscheinlich trotzdem einen Ticken besser wird. Also einfach, dass sich schon ein bisschen entspannt die Muskulatur, einfach weil sie ein bisschen mehr Kapazität hat, aber wahrscheinlich nur sehr, sehr marginal, einfach weil das Problem eben nicht durch die muskuläre Kapazität insgesamt, dass nicht der Flaschenhals ist, sondern eben eher das vestibuläre System, was das Ganze eben steuert. Ne?
Ja, und selbst wenn wir ein vestibuläres Problem haben, müssen wir trotzdem nochmal differenzieren. Was ist die Ursache davon? Gab es eine Gehirnerschütterung? Haben wir ein Akustikneuronom, was ein gutartiger Tumor in diesem Apparat da ist, der einfach permanent irgendwo draufdrückt und dann komische Signale sendet? Haben wir eine Entzündung von irgendeiner Muschel oder einem Bogengang, der dann auch komische Signale sendet? So. Ich kann ja nicht einfach nur sagen, jo, wir haben da ein Problem, gut ist, sondern das kann ja mannigfaltig sein und deswegen den Schuh will ich mir gar nicht anziehen, zu sagen, was denn die Ursache ist und dann die richtige Maßnahme ableiten, sondern das gehört A, in die Hand von einem HNO-Arzt oder einem Neurologen oder halt von einem Vestibulärtherapeuten, der sich da richtig gut auskennt. Genauso sehe ich das bei den Augen auch. Da kann ein Defizit sein, klar. Also viele Neurologen nutzen ja auch Bewegungen der Augen, um eine Diagnose oder eine Idee zu bekommen, was das Problem ist. Und dann habe ich aber auch ein neurologisches Problem, wenn das super auffällig ist. Nystagmus und was weiß ich nicht alles. Den Schuh will ich mir auch nicht anziehen. Ich bleib da super basic, gesagt hat, okay, wir haben die und die Bewegung der Augen, die wir trainieren können, nutzen das, um Zugang zu den Augen zu bekommen, vielleicht einfach auch mal was anderes zu machen. Am Ende sind es auch nur Muskeln, die die Augen bewegen. Und wenn ich halt den ganzen Tag nur mit einem auf dem Bildschirm glotze, der genau vor mir steht, dann werde ich halt die Muskeln ja auch nicht benutzen, vielfältig. Und genauso wie das halt mit anderen Gelenken auch ist, wollen die auch einfach mal benutzt werden. Ist jetzt kein Hexenwerk, ne? Also da brauche ich jetzt noch gar nicht irgendwelche abgefahrenen neurologischen Verschaltungen kennen, sondern ich sage halt, das sind Muskeln, die wollen bewegt werden, nutzen wir sie doch vielfältig.
Gib mir doch mal so eine zehnfache Kausalkette, warum das dann funktioniert, bitte. Die du jetzt gerade rausgezogen hast.
Oftmals wird ja gesagt, zum Beispiel Konvergenz, also diese Schielen aktiviert, dritten, vierten Hirnnerv, glaube ich, war das, der übers Mittelhirn und dort wird aber auch Midline gesteuert und keine Ahnung, frag mich mal, weiß ich nicht. Da bin ich halt raus. Kann alles sein, aber da bin ich halt raus. Ich kann es mir nicht merken, da habe ich keinen Zugang zu.
Ja. Was ich auch immer wieder gesehen habe, was ich sehr spannend fand oder immer wieder spannend finde, da wird ja auch viel mehr draus gemacht. Was ja tatsächlich passieren kann, das gibt es an einzelnen Stellen vom Körper, dass aber tatsächlich, wenn Nerven sehr, sehr nah beieinander verlaufen und dann tatsächlich irgendwie der eine Nerv verändert ist, entzündet ist, was auch immer und dann oder eben stimuliert wird und dass dann tatsächlich einfach aufgrund der peripheren Nähe einfach der andere Nerv auch mit getriggert wird unter Umständen. Ne? Ich glaube, ist das nicht, wenn man in die Sonne guckt und niesen, ist das nicht auch so ein Ding, dass das bei manchen Leuten dann eben dazu führt?
Keine Ahnung.
Auf jeden Fall gibt's da verschiedene Sachen. Aber daraus habe ich auch schon immer mal wieder quasi gesehen, dass dann neurologisch eben sowas oder ein neurozentriertes Training sowas gemacht wird von, naja, die Nerven laufen zusammen und weil der eine dann stimuliert ist, wird der andere auch stimuliert und deswegen haben wir dann ein Problem und dann geht wieder diese Kausalkette los mit links an der Hüfte, weil es irgendwo am Kiefer funktioniert, so nach dem Motto. Gibt es da tatsächlich Beispiele, wo du sagst, sowas ist realistisch oder hast du es schon erlebt oder ist das aus deiner Sicht eh nix?
Kann ich dir nichts dazu sagen. Das wäre jetzt spekulieren und das, nee, habe ich keine Lust darauf.
Ist auch gut. Also das wusste ich überhaupt nicht. Genau, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf das Thema Tendinopathien. Wie gesagt, diese Theorie von dem Kollegen, der das deinen Kommentaren präsentiert hat, die können wir, glaube ich, verwerfen aus meiner Sicht, weil das einfach nicht plausibel ist. Aber was es ja tatsächlich durchaus gibt, und da haben wir beide ja auch schon mal drüber geredet, zumindest am Unterarm, dass es eben Stellen gibt, wo wir Schmerzen haben können, die sich unter Umständen, also wo wir denken, es ist eine Tendinopathie, aber es ist eigentlich eine Nervenproblematik. Und das gibt es ja, jetzt hast du es für den Quadrizeps schon gesagt, ich glaube im vorderen, also du kannst ja vielleicht nochmal auf vorderen Knieschmerz nochmal beziehen, wie sich das da niederschlagen kann, wie man das vielleicht auch ein bisschen auseinanderhält. Und vielleicht eben auch nochmal was zum Thema an der Achillessehne, von einer Nervenreizung vom Suralnerv, die es ja auch gibt, sagen kannst, wie sich das unterscheidet und also was da die Unterschiede sind. Weil eigentlich kann man das ja zumindest im Unterkörper ganz gut auseinanderhalten. Oberkörper bzw. Ellenbogen bin ich auch schon reingefallen, haben wir in der Folge schon besprochen, dass das eben unter Umständen sehr ähnlich sein kann. Aber im Unterkörper ist es ja, meine ich, sehr, sehr unterschiedlich.
Ach, ich muss da ganz ehrlich sein, ich bin da mittlerweile ganz stumpf geworden, was das angeht. Weil solche Geschichten...
Aber ja, stumpf ist Trumpf.
Stumpf ist ja? Trumpf. Weil sich solche Probleme halt nicht wie... so ein klassischer Nervenschmerz äußert, beziehungsweise denken wir zwar, wir wissen so, wie sich Nervenschmerz normalerweise äußern würde und Sehenschmerz. Fakt ist aber, dass das sehr wild sein kann. Um aber dieses Beispiel Achillessehne aufzumachen, wir können zum Beispiel einen Triggerpunkt, ich weiß mal noch ein Fass auf, einen Triggerpunkt im Gastrocnemius haben und das Referred Pain Pattern läuft halt auch über Achillessehne bis Fußsohle. Wo dann Leute denken, okay, ich habe jetzt Achillessehnenproblem oder eine Plantarfasziopathie. Aber eigentlich ist es muskuläre Überlastung vom Gastrocnemius, warum auch immer. Und deswegen bin ich mittlerweile recht stumpf und höre mir in der Anamnese eher an, so okay, wann tritt das Problem auf und wann tritt es nicht auf? So klassisch Sehne wäre ja, ich habe diesen Aufwärmeffekt, dann wird es irgendwie besser, am nächsten Tag habe ich wieder mehr. Nerv wäre eher, immer wenn es gedehnt wird, also wenn ich so Richtung Straight Leg Rest gehe, dann kann ich es reproduzieren über eine strukturelle Differenzierung. Und so muskulär, ich merke es bei der Belastung, danach ist es aber wieder besser. Und ich habe jetzt nicht diesen Nachhalleffekt am nächsten Tag zum Beispiel. Und das ist für mich eher interessant, was in der Anamnese geäußert wird, wie ich es dann teste, als jetzt anhand von der Beschreibung der Schmerzen auf irgendwas schließen zu wollen. Und genauso halt beim Oberkörper, wir haben ja beim Golferarm drüber gesprochen, du dachtest, du hättest einen, aber am Ende war es gar kein Golferarm, sondern es war eine Nervenkompression und die Symptome sind halt sehr ähnlich. Und deswegen stumpfes Trumpf, einfach durchtesten. Und wenn es halt mit dem ursprünglichen Ansatz von Belastungsaufbau nicht funktioniert, ja, dann muss es was anderes sein. Ganz einfach.
Das ist wirklich stumpfes Trumpf, wer sich das Ganze nochmal quasi ein bisschen ausführlicher anhören möchte. Kann ich ja mal Werbung machen für dich sozusagen, weil ihr hattet ja in eurer vorletzten Podcast-Folge, in der Folge 100, Gratulation an der Stelle, 100 Danke. Folgen des Rehab und Performance and Performance Podcasts, scusi, habt ihr eben über die verschiedenen Systeme gesprochen, Nerven, Sehne, Gelenk, Muskel und ja eben auch das Ganze quasi noch ein bisschen ausführlicher besprochen. Aber im Endeffekt ist es ja genau das und da muss ich auch wieder sagen, also ich habe ja damals genau, wie du gesagt hast, gedacht, das ist ein Sehnenproblematik, ein Golferellenbogen. Hätte ich aber einfach mal smarterweise genau hingeschaut, im Sinne von geschaut, sind die Schmerzen tatsächlich am Ansatz, am Sehnenansatz, am Knochen, was sie nicht waren, sondern halt eben 2-3 Zentimeter weiter unten, dann hätte ich eigentlich schon drauf kommen müssen, okay, das kann das eigentlich nicht sein, egal ob es sich sehr ähnlich anfühlt wie jetzt so eine Tendinopathie. Aber ja, und das ist, glaube ich, auch das, was dann da am Ende genauso wichtig ist. Der Nervus sorales, der verläuft ja eben da an der Außenseite der Achillessehne entlang und der kann unter Umständen auch sehr, sehr eng oder nah an der Achillessehne verlaufen und natürlich eben auch da Nervenschmerzen verursachen. Aber wie du gesagt hast, es äußert sich einfach sehr, sehr unterschiedlich zu einer Nervenproblematik und deswegen ist es eben auch so wichtig, diese Symptome genau zu kennen, eben diesen sehr lokalen Druckschmerz an einer Stelle, dann eben die Abhängigkeit von Intensität, den Aufwärmeffekt. Das sind einfach ganz, ganz wichtige Faktoren, die gegeben sein müssen. Und natürlich gibt es da auch wieder dann eine Mischform und tricky wird es dann, wenn beides tatsächlich gleichzeitig auftritt, was unter Umständen auch sein kann.
Ja.
Aber das ist dann nichts, was man irgendwie über Anleitungen, dass ich mal in einem Podcast irgendwie besprechen kann, sondern das ist dann was man eben sich anschauen muss, sehr, sehr genau anschauen muss, wo wir mit denjenigen sprechen müssen, um da nochmal genauer nachzubohren. Da entscheidet dann im Endeffekt ja auch das Gesamtbild und nicht ein einziger Faktor, ein einziges Symptom von diesem Ganzen darüber, ob das jetzt eben das eher das eine oder eher das andere ist.
Ja, exakt so.
Felix, was können wir noch über neurozentriertes Training sagen, was wir noch nicht gesagt haben? Oder haben wir alles gesagt, was du zu dem Thema loswerden möchtest?
Also Rezeptoren sind noch offen und Narben sind noch offen. Das sind ja auch so letztes Thema.
Go for it. Ich sehe schon, du hast die ganze Zeit darauf gewartet. Ja,
Narben ist einfach auch so ein krass diskutiertes Thema. Das Narben angeblich immer ein sensorisches Defizit darstellen würden. Vielleicht, vielleicht nicht. Wir hatten jetzt zum Beispiel beim vergangenen Wochenende jemanden, das war rein zufällig, dass mir das aufgefallen ist. Ich zeige dir den Muskeltest, wo den Rictus Femoris wieder funktioniert. Der testet irgendwie auch nicht so geil. Und ich sehe, der hat auf seinem Knie eine Narbe. Und das war schon so eine geile Story. So, ja, fragst du, wo kommt denn die Narbe her? Ja, ich bin mit 13 geritten. Mein Pferd hatte einen Schlaganfall. Wir haben uns zweimal überschlagen beim Reiten und ich lag gerade unter dem Pferd. So, okay, völlig normale Story, okay.
Alles klar, Bruder. Was?
Ja, also, ja, bei mir ist sonst nichts passiert. Hat hier nur so eine kleine Schürfwunde. Okay, fuck. Und wir haben das so ein bisschen an der Narbe rumgespielt und dann war der Muskeltest auch deutlich besser. Es war halt auch so, okay, warum funktioniert das? Ich habe keinen blassen Schimmer. Will ich auch keine Theorie aufstellen? Ich probiere das manchmal, wenn wir in einem Muskel ein Thema haben und genau auf diesem Muskel ist eine Narbe. Dass ich da manchmal ein bisschen mit rumspiele. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Aber so in dieser Bubble werden ja auch Narben so krass hochgelobt und steht über allem und sind ganz, ganz wichtig. Ich denke halt so, ich weiß nicht, ich keine Ahnung, ob es da einen Zusammenhang gibt. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Wenn alles andere nicht funktioniert, dann schaue ich mir so eine Narbe einfach mal an und spiele damit ein bisschen rum und gucke, was passiert. Manchmal klappt es und wir haben irgendwie einen coolen Effekt und einen Zugang zu mehr Belastung und manchmal halt nicht. Aber ich würde es jetzt nicht so krass irgendwie herausstellen wollen, weil es ist schon ziemlich gut, dass unser Körper Narben bilden kann.
Schon, ne? Wäre schwierig ansonsten. Also gut, ich meine, wenn er es schaffen könnte, das Gewebe so komplett zu flicken, dass man nichts sieht und dass es alles wieder hundertprozentig funktional ist, wäre natürlich nochmal cooler, aber ansonsten irgendwie muss es halt gekittet werden, ne?
Ja.
Ja, krass, bist du in der Bubble drin, die habe ich nicht mitbekommen. Also ich habe erst mal irgendwie so ein Video gesehen mit irgendwie Tattoo und eben irgendwie den, also Sachen, die gesagt wurden, Theorien, die aufgestellt wurden, wo ich dachte, holy shit, was geht hier ab?
Mit Daniel Müller musst du dich wirklich mal 2 Stunden zusammensetzen zum Essen. Der taucht in eine Welt ab, die ist cool. Also der Mann, der hat wirklich Ahnung von dem Thema und da fehlen einem einfach auch dann 30 Zwischenschritte, die er sich in den letzten 20 Jahren erarbeitet hat. Und er kommt da raus, und also bei den Tattoos bin ich dann auch raus. Also aber Daniel Müller trotzdem krasser Kollege, sehr, sehr sympathischer Mensch. Und sehr offen für jedes Gespräch. Ob wir jetzt mit allem übereinstimmen, weiß ich nicht. Aber es ist immer wieder sehr bereichernd, mit ihm mal ein Essen zu gehen.
Ich, wie gesagt, kann mir da überhaupt keine Meinung bilden. Ich habe das nur gesehen, dachte mir, okay, da bin ich raus. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll.
Fühle ich sehr.
Aber ja, ich dachte, du wolltest jetzt noch, ich dachte, jetzt kommt hier noch ein Vortrag, Felix.
Ja, das andere Thema sind ja die Rezeptoren, was halt gerade sehr, sehr gehypt wird. Rezeptorbasierte Therapie funktioniert halt auch auf irgendeiner Idee von Daniel Müller. Das ist, glaube ich, sein Kurs ist das. Und ich habe ja auch viel bei ihm gelernt. Richtung doppelkinetische Therapie haben wir auch viel damit gearbeitet und nette Spielerei. Ob man es jetzt braucht, weiß ich nicht. Kommt ja viel aus dieser angewandten Kinesiologie, die ja sowieso fragwürdig ist. Fakt ist, ich habe super viel über das Testen an sich gelernt. Und ich bin dann eher so bei denen, die das gelernt haben, was die draus machen, finde ich manchmal fragwürdig. Da hatte ich nämlich jetzt vor kurzem auch ein Reel gesehen von einem. Da war irgendwie schulterschwach. Die haben da so ein bisschen am Kiefer drüber gestreichelt und ein bisschen am Masseter gearbeitet. Und auf einmal war die Schulter viel besser. Und ich mir so, Also wenn der Kiefer so einen großen Einfluss hat und angeblich da was hat, wo einfach weil wir es gerade im Bekanntenkreis haben, ja, wir hatten das da auch, dass wir so festgestellt haben, Kiefer hat irgendwie ein Thema und dann kam aber raus, dass halt im Kiefer noch eine Entzündung drin war, weil irgendeine OP verkackt wurde. Und dann denke ich mir so, da kannst du so ein bisschen an dem Masseter rumarbeiten, wie du möchtest. Diese Entzündung wird halt nicht besser werden. Und das ist halt so diese Gefahr, wenn man sich dann auf solche
Entzündungen rausmassieren, Felix, das geht immer.
Wenn man sich so auf solche Methoden nur verlässt, dann sagt, ja, wir haben jetzt hier eine Dysfunktion im Rezeptor. Woher willst du das wissen? Wie willst du das überprüfen? So klar kannst du schauen, so, welche Reize kannst du aufnehmen und sensorisches Testing, was aber sowieso in jedes gute neurologische Testing rein sollte. Aber solche Theorien wieder aufstellen, finde ich ein bisschen wild. Und wenn ich sowas habe und merke, da ist irgendwas, ich kann da nicht reingucken, hey, lass das da einfach kurz abklären, wie gut ist. Weißt du, sonst rennen da Leute irgendwie wirklich mit ernsten Problemen rum, zahnmedizinische Probleme oder Gelenkprobleme. Ich denke, ich kann hier mit Rezeptorarbeit ein bisschen Gutes tun. Ich habe aber nie reingucken lassen. Ich weiß nicht, was da los ist. Und wenn ich dann halt vergesse, irgendwie ein sauberes orthopädisches oder medizinisches Testing zu machen, dann werden einfach auch mal schnell ernsthafte Probleme übersehen. Und das finde ich dann wieder kritisch. Und ich glaube, Daniel macht das. Ich habe mich von ihm schon ein paar Mal behandeln lassen und der ist da wirklich sehr, sehr penibel in der Anamnese und achtet auf solche Dinge. Ich glaube aber, viele andere werden das nicht machen. Und dann finde ich es halt kritisch, wenn halt Dinge in den Zusammenhang gesetzt werden, wo es keinen Zusammenhang gibt.
Voll. Und das ist im Endeffekt ja wahrscheinlich genau das Gleiche beim neurozentrierten Training. Ja, also wenn du es extrem krasses Wissen über diese ganze Neuroanatomie und die Limitationen auch, das alles, was du gesagt hast, wo du sagst, hey, ich weiß nicht, warum das wirkt, aber es hatte jetzt gerade einen Effekt. Wenn dir das alles bewusst ist, dann kannst du wahrscheinlich ganz, also gut damit arbeiten und auch offen das Ganze kommunizieren. Wenn du es aber nicht weißt und denkst, es zu wissen, dann kommen eben so Kollegen raus, wie das, was ich jetzt eben vorhin als Beispiel präsentiert habe, die meinen, was zu wissen, aber denen einfach die Gesamtheit an Informationen nicht bewusst ist. Und dann kommen eben auch so Fehlschlüsse raus. Gerade wenn das Thema so extrem komplex ist und man eben dann denkt, dass ein Test vielleicht eben auch das rausgibt, was es aber dann eigentlich nicht tut, weil der Test an sich überhaupt nicht überprüfbar ist. Und deswegen wir dann halt eben, also wir beide halt eher sagen würden, hey, es kann sein, aber wir wissen nicht, ob das jetzt tatsächlich so ist, wie das jetzt ist. Wir gehen in die Richtung, weil aus unserer Erfahrung ist es X, aber halt nicht sagen, ey, das ist genau so und der Test hat das ergeben und deswegen ist das hundertprozentig so oder so.
Exakt.
Juti, würde ich sagen, schließ mal das Thema ab. Einmal Haken dran. Gefühlt hat der Hype auch irgendwie abgenommen. Weiß ich nicht, ob das nur mein Gefühl ist und ich einfach da nicht mehr so in der Bubble drin bin. Aber ich bekomme auf jeden Fall relativ wenig davon irgendwie nur noch mit. Vielleicht hat es sich auch insgesamt ein bisschen beruhigt.
Ich bin mir relativ sicher, dass noch dieses oder nächstes Jahr die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird.
Schauen wir
mal, was da kommt.
Aber wir gucken uns das Schweinchen mal an, was da so galoppieren kommt. Sehr schön. Felix, erstmal danke für deine Zeit. Wo kann man mehr über dich erfahren? Wo kann man von dir lernen? Was kann man von dir kaufen?
Also wer mehr von mir wissen möchte, einfach Felix_Kade_ bei Instagram. Da bin ich somit am aktivsten. Wer Lust hat, mehr zu HWS oder LWS zu lernen, ich habe da 2 kostenfreie Online-Seminare. Da zeige ich so ein bisschen was oder erzähle viel über Testing. Und wer Lust hat, Geld auszugeben, kommt dann auf unsere Seminare von Sebastian und mir. Da geht es rund um Testing. Wie kann ich eine sinnvolle, strukturierte Befundung aufbauen und dann passende Übungsauswahl treffen? Wie geht Differentialdiagnostik und wie kann ich einen sinnvollen Reha-Plan aufstellen mit Krafttraining? Das ist so das, was wir machen. Und man munkelt, wir arbeiten da schon wieder an was Neuem. Mal gucken, wann das fertig ist und ob wir es irgendwann auch mal tatsächlich fertig machen.
Dann gespannt bleiben. Auch an der Stelle nochmal in euren Podcast reinhören. Ist ja tatsächlich der einzige Podcast, allgemeine Physio-Gesundheits-Podcast, den ich zusätzlich höre und der sich nicht rein um Sehnenthemen dreht. Den kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ansonsten vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Wiederschauen, reingehauen.